Herausfordernde Einladungen. Ich weiß nicht, vielleicht wart ihr auch schon einmal an einem Ort eingeladen, der ganz anders war, als ihr das gewohnt seid, wo ihr nicht so recht wusstet im Vorfeld, ja, wie verhält man sich denn da richtig, wenn man da eingeladen ist? Und es ist zwar schön, zum Essen oder so eingeladen zu sein, aber wenn man nicht so recht weiß, was einem erwartet, wie man sich verhalten soll, dann kann das auch ganz schön herausfordernd, ganz schön schwierig sein, dazu zu sagen und hinzugehen. Und ich glaube, es ist ein bisschen so auch mit dieser Einladung, die Jesus ausspricht. Das ist auch ein bisschen schwierig und auch ein bisschen herausfordernd. Und darüber möchten wir heute reden. Grundsätzlich haben wir letzten Sonntag die Einladung von Jesus gehört. Schau auf das Kreuz und du wirst gerettet werden. Vielleicht erinnern sich die, die da waren, an diese Schlange von Mose, die er erhöht hat. Und wenn man von einer Schlange gebissen wurde und zur Schlange geschaut hat und sein Vertrauen wieder auf Gott geworfen hat, dann wurde man geheilt von diesen tödlichen Schlangenbissen. Jesus lädt uns ein. Wir haben gerade gesungen von dieser Liebe, die er uns zukommen lässt. Und das ist alles wahr und das ist alles richtig so. Und das gilt alles. Die Einladung von Jesus ist so. Schau auf das Kreuz und du wirst gerettet werden. Aber das ist quasi, ich würde mal sagen, ich mache dieses Bild eigentlich nicht so von dieser Medaille mit zwei Seiten. Aber es ist wie nur die eine Seite der Medaille, diese Einladung, diese Liebe, die uns entgegenkommt, wenn Jesus zu uns spricht und uns einlädt, zu ihm zu kommen. Es gibt noch eine andere Seite und dieser anderen Seite begegnen wir in diesem Abschnitt, der heute dran ist, am Sonntag Oculi, wo es um die Augen geht, um darum, die Augen auf Gott zu richten. Diese Seite, die gefällt mir etwas weniger gut, die finde ich etwas schwieriger, gerade so in diesem Kontext, wie Jesus das hier jetzt dann bringen wird. Es ist schwierig, es ist herausfordernd, sich dem zu stellen. Es geht um Menschen, die Jesus nachfolgen wollen. Und wir wollen einmal hinsehen, was Jesus zu diesen Menschen sagt. Als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst, sagte er. Jesus erwiderte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Zu einem anderen sagte Jesus, folge mir nach. Er aber antwortete, Herr, erlaube mir, zuerst noch nach Hause zu gehen und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Jesus erwiderte, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkünde die Botschaft vom Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen, Herr, doch erlaube mir, dass ich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehme. Jesus erwiderte, wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Jesus ruft uns auch in eine Beziehung. Er ruft uns nicht nur dazu, einfach aufs Kreuz zu schauen und die Rettung zu erfahren, Vergebung von Schuld zu bekommen. Er ruft uns in eine Beziehung. Er sagt zu diesen Menschen, folge mir nach. Es geht darum, nicht nur einfach zu schauen, sondern hinter Jesus herzugehen. Diese Beziehung einzugehen. In diese Beziehung einzusteigen, in die Gott uns einlädt durch Jesus. Wenn wir uns aber diesen Text so ansehen, dann muss ich sagen, das ist eine miserable Werbekampagne, die Jesus da macht. Also schlimmer geht es eigentlich gar nicht. Er redet davon, wie hoch dieser Preis ist, wie viel das Ganze kostet, wenn man Jesus nachfolgt. Es sind eigentlich schlechte Aussichten. Schau mal, wenn du mit mir kommst, dann werden wir unter dem offenen Himmel schlafen, ob es regnet oder schneit. Wir haben keinen Ort, wo wir uns hinlegen können. Er bietet keinen Gewinn an. Er sagt nicht, ja, ihr werdet dabei reich oder ihr werdet gesund oder glücklich werden. Nein. Er sagt, folge mir nach und lass alles zurück. Ich habe mir überlegt, das könnte so wie eine goldene Uhr oder so wie Diamantschmuck oder so sein. Ich meine, weshalb kauft man sich den? Vielleicht, weil man hofft, dass der, wenn man ihn wieder verkauft, noch ein bisschen mehr Geld wert ist. Oder da hat man vielleicht noch ein bisschen Aussicht auf einen Gewinn, je nachdem, wie sich die Preise entwickeln. Aber grundsätzlich bezahlt man einen hohen Preis für diese Dinge und man hat schlechte Aussichten. Du bist nämlich jetzt ständig damit beschäftigt, aufzupassen, dass der nicht wegkommt und dass ihn ja niemand dir stiehlt. Und so ungefähr habe ich das Gefühl, ist diese Werbekampagne, die Jesus da fährt, um einzuladen in diese Beziehung zu ihm und so. Tolle Aussichten. Ja, er lädt sogar verschiedene Personen auf unterschiedlich, spricht sie auf unterschiedliche Herausforderungen an. Oder bei der einen Person sagt er, schau mal, wenn du mit mir unterwegs bist, du lässt alle deine Sicherheiten hinter dir. Alles, was du bis jetzt daran geglaubt hast oder daran festgehalten hast, ja, ich habe ein schönes Dach über dem Kopf, ich habe irgendwie eine Ernte, ein Feld, das ich bebauen kann und so. Du lässt das alles zurück und kommst mit mir und wir schlafen unter freiem Himmel. Da wird eine Person herausgefordert, die Sicherheiten über Bord zu werfen und einfach Jesus nachzugehen. Egal, wohin er geht, er sagt nicht, wohin er geht. Er sagt nur, es wird schwierig unterwegs. Einem Nächsten, den lädt er ein. Oder? Also es gibt ja zwei Personen von diesen dreien, die sagen selber, ja, ich will diesem Jesus nachfolgen. Wir müssen uns dann vielleicht noch fragen, weshalb kommen sie dazu, dass sie sagen, ja, ich will diesem Jesus nachfolgen. Damit werden wir uns ein bisschen später noch beschäftigen. Aber hier, diese zweite Person, die wird von Jesus eingeladen. Komm, folge mir nach. Und sie kommt mit einer ganz guten Überlegung und sagt, ich habe eine soziale Verantwortung, mein Vater ist gestorben. Den muss ich begraben. Wieso in aller Welt sagt Jesus, lass das hinter dir, folge mir nach. Lass die Toten begraben. Die sollen sich um die Toten kümmern. Du folgst mir nach. Eine ziemlich harte Botschaft. Und im letzten Beispiel, bei der letzten Person, die sagt, ja, ich will zuerst Abschied nehmen. Weißt du, ich habe eine Familie und so und die kann ich nicht einfach im Stich lassen. Da kann ich nicht einfach sagen, ja, ich bin jetzt weg. Also ich sage es ja nicht mal, sondern ich gehe einfach und dann sehen sie mich nicht mehr. Dann haben die noch Angst, was ist jetzt mit mir passiert? Darf ich noch wenigstens Tschüss sagen? Ist auch ein, wie ich finde, ehrenwertes Motiv, um die Abreise quasi wenigstens um ein paar Minuten oder so zu verzögern. Aber auch dem sagt Jesus, wenn du deine Hand an den Pflug legst, wenn du mir wirklich nachfolgen willst, dann lass alles andere hinter dir. Und schau nur noch auf mich. Puh, wer macht das wirklich? Ich finde es enorm spannend, dass Jesus überhaupt Jünger hatte, überhaupt Nachfolger hatte nach dem, was er da verlangt. Und es ist ja so, dass das nicht die einzige Sache ist oder nicht das einzige Mal ist, dass Jesus so etwas verlangt. Auch wenn es hier jetzt ausgesprochen wird, an anderen Stellen ist es nicht so ausgesprochen. Als er die Jünger, als er Petrus, Andreas, als er Johannes und Jakobus ruft, ihm nachzufolgen, Da heißt es in Lukas 5, einige Kapitel vorher, da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Die Jünger waren bereit, genau so zu handeln. Ich weiß nicht, wer The Chosen gesehen hat. Ich habe das Gefühl, da wird so ein bisschen, werden die Dinge ein bisschen weichgespült. Da wird Petrus berufen und dann kann er mit seinem großen Fischfang noch die Steuerschulden bezahlen, das in Ordnung bringen. Er kann noch seiner Frau Tschüss sagen und dann irgendwann, dann brechen sie mit Jesus dann auf und sind in diesen Zelten unterwegs und so. Dann, und das erste Ziel, was sie haben, ist die Hochzeit von Kana. Also sie gehen da auf eine Party, auf ein Fest. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen weichgespült von dem, was da in diesem Text drin steht. Merken wir, was die Jünger da zurückgelassen haben, diese vier? Die sind mit dem Boot beschäftigt. Das Boot wird ausdrücklich erwähnt. Das ist alles, was sie haben. Davon leben sie, von diesem Boot. Sie fahren mit dem Boot auf den See hinaus, um zu fischen, um Fische zu fangen. Und um die zu verkaufen, damit sie etwas anderes sich damit kaufen können, um zu leben, um zu bauen, um zu, ja, einfach zu sein. Das wird ausdrücklich erwähnt, dass sie hier zurücklassen. Was sie aber auch zurücklassen, was hier nicht ausdrücklich erwähnt wird, das ist, sie lassen den Fang ihres Lebens zurück. Sie haben zwei Boote voll mit Fischen. Sie haben sich Mühe gegeben und sich an alle Regeln der Kunst gehalten, wie sie von den Vorvätern mitbekommen haben. Wie fängt man Fische? In der Nacht fängt man sie, im seichten Wasser fängt man sie. Und jetzt sagt Jesus, ja, raus auf den See, dort, wo er tief ist, und helllichter Tag kommt, werft die Netze aus und fangt Fische. Und sie machen das und sie kriegen zwei Boote voll, und das heißt, sie sind fast gesunken. Die haben den Fang ihres Lebens gemacht und statt ihn zu verkaufen und auf dem Markt jetzt endlich mal ein bisschen zu Geld zu kommen, gehen sie mit Jesus weg und lassen den Fang, lassen die Fische da verrotten und die Möwen kommen und fressen sie. Wir lesen auch nichts, dass sie jetzt noch zu ihren Familien gehen, oder? Also irgendwie, es scheint noch so ein bisschen, dass das ein Familienunternehmen ist. Also da ist irgendwie der Vater ist auch noch involviert. Sie verabschieden sich weder vom Vater. Es wird auch nichts davon gesagt, dass Petrus zu seiner Frau geht und ihr einen Abschiedskuss gibt oder so. Er geht. Er geht und ist weg. Jesus kümmert sich dann später noch um die Schwiegermutter so von Petrus. Also er ist irgendwie dann auch wieder nach Hause gekommen einmal, der Petrus. Aber grundsätzlich, er ist bereit, all das liegen und stehen zu lassen und zu gehen. Er macht genau das, was Jesus da von ihm verlangt. Und sie folgen Jesus und wissen nicht, wohin. Jesus sagt nur, folge mir nach, ich will euch zu Menschenfischen machen. Gut, Menschenfischen, ich weiß gar nicht so richtig, was das ist. Hat sich Petrus wohl auch gedacht, aber irgendwas Gutes wird es hoffentlich sein. Ich habe Jesus predigen gehört. Wir wissen nichts von der Botschaft, die Petrus da gehört hat. Es heißt nur, Jesus ist auf sein Boot gekommen, ist auf den See hinausgefahren und hat gepredigt. Und als er fertig war, redet er dann mit Petrus. Wir wissen nicht, welche Botschaft Jesus da verkündet hat. Tut Buße, kehrt um und ändert euch vielleicht. Und Petrus hat gesagt, ja, ich gehe. Natürlich, er hat erlebt, was passiert, wenn man Jesus folgt. Und wenn man seine Worte umsetzt, dann kriegt man nämlich ein riesiges Boot mit Fischen. Und irgendwie, das ist aber so, es ist zwar da in diesem Moment Realität geworden, aber was gibt ihm die Gewissheit, daran zu glauben, dass, wenn er mit diesem Jesus mitgeht, dass noch mehr solche Dinge passieren? Kann ja auch Zufall gewesen sein, dass jetzt die Fische alle da ins Netz gesprungen sind. Petrus baut seine Nachfolge auf Jesus quasi auf ganz viel Wind auf, könnte man auch sagen, wenn man ein bisschen böse will. Er hat diesen Jesus einmal erlebt und sagt, gut, ich gehe all in. Ich weiß nicht, überlegt euch mal, wie das wäre, da kommt irgendwie ein Guru oder irgend so ein berühmter Lehrer und euer Kind hört den einmal sprechen und sagt dann, ja, dem gehe ich nach, mit dem gehe ich sofort, ich lasse alles stehen und liegen, meinen ganzen Beruf, meine ganze Ausbildung, alles egal, ich habe ein Ziel, ich folge diesem Mann nach oder dieser Frau. Überlegt euch mal, was das wäre und wie ihr das beurteilen würdet. Ihr würdet alle möglichen Argumente haben, ja, das kann doch nicht sein und bist du denn ganz sicher und so. Wir würden versuchen, die Menschen davon abzubringen, unsere Kinder davon abzubringen, dass sie das tun. Und genau das tun die Jünger hier. Sie haben keine Gewissheiten, sie haben keine Sicherheiten, die ihnen Jesus gibt. Sie folgen völlig ins Ungewisse hinein. Aber sie wissen irgendwie, dieser Jesus ist gut. Dieser Jesus, bei dem passieren Dinge, die sonst nicht passieren. Das ist das Einzige, was sie eigentlich wissen. Und spannend ist ja, dass Jesus selber diesen Weg auch gegangen ist. Es sind nicht nur die Jünger, er verlangt das nicht nur von uns. Jesus selber war ein Nachfolger. Er war Nachfolger seines Vaters. Ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Lesen wir in Johannes 5, Vers 19. Auch Jesus ist Nachfolger. Er ist Nachfolger seines Vaters. Er tut das, was sein Vater tut. Was er sagt. Er folgt ihm nach. Und sein Weg führt nicht auf den Königsthron in Israel oder auf den Königsthron der ganzen Welt. Ja, irgendwie schon, aber so irdisch betrachtet nicht. Sein Weg, den Gott ihn führt, das, was er den Vater tun sieht, der führt ihn ans Kreuz. Dort wird er hingerichtet. Dort erlebt er die größte Demütigung, die man erleben kann als Mensch. Und das alles noch schuldlos, völlig ungerechterweise. Dorthin führt ihn die Nachfolge. Alles andere, Auferstehung, Einsetzung als König, das folgt erst danach. Dazwischen sind, ich würde mal sagen, 2 Nächte, 3 Nächte, 3 Tage der Ungewissheit. Ja, wird denn das wirklich? Passiert denn das wirklich, was da angekündigt wurde? Ich weiß nicht, ob Jesus auch solche Dinge, als Toter vielleicht sowieso nicht, aber wir wissen ja nicht, wie das genau ist und so. Ich weiß nicht, was ihm durch den Kopf gegangen ist, als er da am Kreuz seinen letzten Atem ausgehaucht hat. Er ist diesen Weg gegangen und ist dem Vater gefolgt. Jesus nachzufolgen ist weltlich betrachtet keine Erfolgsgeschichte. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann warten am Ende weder Reichtum, noch Macht, noch Einfluss, noch irgendwelche Dinge, die in der Welt etwas zählen. Wir werden auf Instagram keine 1 Million Follower haben, nur weil wir Jesus nachfolgen. Ich sage nicht, dass wir mit den gottgeschenkten Gaben nicht vielleicht trotzdem zu Reichtum kommen, weil wir sie anwenden und weil wir sie geschickt verwalten. Das kann durchaus passieren und das ist auch nicht böse oder schlecht, wenn das passiert. Es kann sein, dass wir an einflussreiche Positionen gewählt werden in unserer Demokratie und dass wir dort eine gewisse Macht und einen gewissen Einfluss haben. Aber das ist nicht die Folge davon, dass wir Jesus entschlossener nachfolgen, als alle anderen es um uns herum tun. Sondern es ist, weil wir die Gaben einsetzen, die Gott uns gegeben hat. Dem einen hat er mehr gegeben, dem anderen weniger, dem einen diese Gabe, dem anderen eine andere. Es ist aber nicht direkt eine Folge davon, dass wir Jesus nachfolgen. Unser Leben als Nachfolger zeichnet sich durch etwas ganz anderes aus. Es zeichnet sich dadurch aus, dass wir uns ganz auf Gott richten. Dass wir in einer Beziehung mit ihm stehen, weil er uns die anbietet. Weil er uns einlädt, in diese Beziehung hineinzukommen. Und bei ihm finden wir dann ein Leben, ich habe hier geschrieben, das Frucht, Sinn, Glück haben wir gestern und vorgestern an der Konferenz auch gelernt. Weil Gott glücklich ist, lässt er uns an seinem Glück teilhaben. Und Ewigkeit, ein ewiges Leben, irgendwie diese Dinge beinhaltet es. Und wenn wir uns diese Liste ansehen, natürlich suchen die Menschen in der Welt auch nach Glück. Und ist Glück irgendwie so etwas wie ein Statussymbol vielleicht auch geworden? Also wenn du erfolgreich sein willst und so in den Medien, dann musst du viel lachen und viel Glück ausstrahlen. So. Aber grundsätzlich sind diese Dinge alle nicht wirklich messbar. Bin ich glücklicher als du? Ich weiß es nicht. Habe ich mehr Sinn in meinem Leben? Ich weiß nicht, ob dir die Menschen das ansehen, dass du Sinn in deinem Leben gefunden hast. Frucht? Frucht wird manchmal erst auch lange nach deinem Tod erst sichtbar. Da hast du selber davon vielleicht nicht mehr viel gesehen, von dem, was du gesät, von dem, was du bewirkt hast im Leben von anderen Menschen. Die Frucht geht manchmal auch erst später auf. Es sind nicht Dinge, die wir messen können. Es sind nicht Dinge, die auf irgendeiner Skala in dieser Welt uns ganz nach oben bringen, so zu den ganz wichtigen Menschen, zu den einflussreichen Menschen bringen. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann bekommen wir schon etwas, aber es ist nicht so ganz messbar, es ist nicht so ganz klar, was das ist. Wir folgen ihm auch ein bisschen ins Ungewisse hinein. Wir folgen ihm und das ist eine Herausforderung. Und ich möchte dich einfach heute Morgen fragen, wo gibt es im Moment in deinem Leben Dinge, Beziehungen, Personen, von denen du vielleicht deinen Blick etwas wegnehmen solltest, weil sie dir zu wichtig geworden sind und weil sie dir den Blick nehmen, den du eigentlich auf Jesus richten könntest, auf Jesus richten solltest vielleicht. Er lädt dich zumindest dazu ein, ihn anzuschauen und dich von ihm prägen zu lassen. Das ist meine herausfordernde Einladung heute Morgen. Über diese Frage nachzudenken, wo stehst du gerade in deinem Leben? Wo solltest du, könntest du, lädt Gott dich ein, den Blick wieder einmal ganz neu auf ihn zu richten? Ich bete. Danke, himmlischer Vater, dass du uns in diese Beziehung einlädst. Danke, dass wir in dieser Beziehung zu dir ganz viel erleben und erfahren dürfen, auch wenn das nicht weltlich erfolgreich ist, wenn das nicht viel zählt in dieser Welt. Auch wenn wir ja, so vieles auch hinter uns lassen, weil wir dir folgen. Bitte zeig uns deine einladende Hand. Führe du uns und zeige uns, wo wir uns vielleicht auch wieder einmal besinnen sollten, besinnen können, was unseren Blick von dir ablenkt. Hilf uns, da hinzusehen und unsere Augen wieder ganz neu auf dich zu richten. Danke, dass dein Heiliger Geist in uns lebt und dass er es ist, der uns an diese Dinge erinnert und immer wieder uns herausfordert, der Einladung von dir, dir bedingungslos und ohne irgendwelche Vorbehalte nachzufolgen. Hilf uns, diesen Schritt zu gehen. Amen.